Menschen, die von Rassismus betroffen sind. In gewissen Situationen können wir nicht viel machen. Aber wir können hinterher uns darüber lustig machen, dass diese Leute sich so komisch verhalten haben. Das ist eine Möglichkeit, um dann mit diesen Verletzungen und so umzugehen.
Herzlich willkommen. Du bist hier beim Medici Lesen Podcast gelandet, wo ich, Helen Daughtry, mit Buchclub-Mitgliedern und anderen spannenden Menschen darüber spreche, welche Rolle Bücher und Lesen in ihrem Leben spielen. Lass uns also nicht lang schnacken und einfach direkt in die Folge hüpfen. Bevor wir jetzt mit der Folge beginnen, wollte ich dir ganz kurz erzählen, was dich hier heute erwartet. Wir haben nämlich wieder einen Schatz aus dem Archiv gehoben, ein Gespräch, das wir schon vor einer ganzen Weile geführt haben und was einfach zu schade wäre, wenn es bei Instagram ganz, ganz weit hinten irgendwo versauert. Und zwar mit Sharon Dudua Otoh zu Adas Raum. Das Buch haben wir im September 2021 gelesen und eben auch dann Ende des Monats das Gespräch geführt. Also du müsstest wirklich eine Weile nach hinten scrollen, um das wiederzufinden. Es ist aber ein wirklich spannendes Gespräch und ja, deswegen wollte ich das einfach nochmal hervorholen, aber wie immer der Hinweis, du könntest gespoilert werden, wenn du das Buch noch nicht gelesen hast. Es ist ein super spannendes Gespräch, damals war es allerdings super schade, weil wir ein paar Mal neu ansetzen mussten, wie das eben so ist oft bei den Instagram Lives oder mittlerweile ist es ein bisschen besser, aber es gab eine Zeit, da war das super frustrierend, weil immer wieder diese Livestreams abgebrochen sind und wir haben, glaube ich, 4-mal neu angesetzt. Also es war, ja, etwas frustrierend, aber ich habe mich sehr gefreut, dass Sharon Dudua Otoh die ganze Zeit dran geblieben ist, es auch immer wieder neu angesetzt hat, die eine Frage immer wieder neu beantwortet hat. Und das Buch an sich war gar nicht mal so ohne. Also insofern, ich fand es, ja, komplex auf jeden Fall. Und gerade bei solchen Büchern finde ich es einfach mega spannend, auch so ein bisschen die Intention des Autors oder der Autorin zu erfahren. Und ja, da gibt uns Sharon Dudua Otoh echt einen super Einblick. Und ich finde, das Gespräch lohnt sich total, auch wenn du das Buch noch nicht gelesen hast oder vielleicht gar nicht vorhast zu lesen, weil vielleicht können wir dich mit diesem Gespräch ja überzeugen. Und wenn du es nachholen möchtest, ist das möglich, dann geh einfach über den Link in den Shownotes auf die Webseite von Medici lesen, kannst du auch sonst direkt machen. Und wenn du auf das Buch klickst bei den Büchern, die wir gelesen haben, dann findest du die Möglichkeit, die Leserunde nachzuholen. Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß mit dem Gespräch mit Sharon Dudua Otoh.
Sollen wir vielleicht einfach jetzt mal eine neue Frage einstreuen?
Ja.
Okay, ich finde es ein bisschen schade, weil wir jetzt natürlich das, was vorher in den ersten 4 Versuchen gesagt wurde, nicht mit drin haben. Aber vielleicht,
ja, vielleicht kann ich versuchen, Sachen zu wiederholen. Ja.
Okay, ich wollte eigentlich eben anknüpfen, weil Sie das schon gesagt haben, weil es gab die Frage, warum zum Beispiel so viel aus der Perspektive der Gegenstände gesprochen wurde und die Adas aber nicht so sehr zu Wort kam. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, da haben Sie schon eine Antwort drauf gegeben, weil das mehr Distanz schafft. Aber vielleicht ist das jetzt eine gute Gelegenheit, das nochmal aufzugreifen.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich versuche nochmal, damit Leute, die jetzt gerade dazu kommen, noch ein bisschen Anschluss finden. Ja, der Roman wird aus zwei Ich-Stimmen erzählt. Es gibt die Ich-Perspektive, die diversen Frauen, die alle Ada heißen oder Ada. Und dann gibt's diese Ich-Perspektive. Ich nenne das ein Wesen. Das ist ein Wesen, das geboren werden möchte. Das verweilt in Jenseits, in einem Ort, wo wir alle zurück und wo wir alle verweilen, bevor wir überhaupt geboren werden. Dort finden diese Zwiegespräche mit Gott statt und die ganzen Überlegungen, warum dieses Wesen noch nicht als Mensch auf die Erde kommen kann, warum es immer wieder als Gegenstand, immer wieder dazu verdonnert wird, auf die Erde zu leben. Und ja, das ist so, dass ich auf jeden Fall traumatische Sachen Platz geben wollte in meinem Roman. Aber es war nicht so, dass ich, es ging nicht darum, traumatische Sachen einfach so zu erzählen, sondern es ging darum, zu schauen, wie wir als Individuen und wie wir als Gesellschaften damit umgehen. Also geben wir diesen Geschichten Platz und würdigen wir sie? Und wie können wir das machen? Das war die eine Seite. Also es gibt die Perspektive von der Frau, die Ada heißt, die das erzählt. Und mein Wunsch und mein Versuch war, dass Ada nicht, wie so oft angenommen wird, das ist keine Person, die ausschließlich als Opfer zu lesen ist, sondern sie erlebt halt diese Geschichten und findet eine Strategie, um damit umzugehen. Also sie leistet auch Widerstand. Und sei es auch, also in den Zeilen im KZ-Zimmer, sei es ein Ort imaginiert in ihrem Kopf, wo sie ganz, ne, wo sie auf dem Mund ruht. Das ist etwas, was man ihr nicht nehmen kann, ihre Menschlichkeit. Dann gibt es einen Teil, was aus der Ich-Perspektive von diesem Wesen erzählt wird. Und das ist so, um eine gewisse Distanz zu bringen, damit es nicht so unmittelbar, ja, es soll nicht traumatisch wirken beim Lesen. Aber auch geht es um diese Perspektive von Menschen, die nicht involviert sind, die sind weder als Opfer oder Täter zu lesen in den jeweiligen Situationen, kriegen das aber trotzdem mit, dass diese Sachen passieren. Und das ist eine Position von Zeugenschaft. Und wie können wir Zeugenschaft ablegen? Und das ist auch ein Grund, warum es diese andere Erzählperspektive gibt.
Ja, ich fand es auf jeden Fall mal eine irgendwie eine sehr erfrischende Abwechslung. Ich hatte es auch eben schon gesagt, ich fand auch gerade die Aspekte sehr ja, teilweise wirklich lustig zu lesen, besonders so die Zwiegespräche mit Gott und wo sie sich dann irgendwie ärgert, weil sie immer noch als Gegenstand wieder zur Welt kommt.
Genau, ja.
Ist und auf jeden Fall mal was anderes.
Ich wollte gerne was, kann ich kurz ja, einhaken, was zu diesem Humor sagen? Ich habe das Gefühl, und ich weiß nicht genau warum, aber ich habe das Gefühl, in der deutschsprachigen Literatur ist Humor etwas eher Seltenes, was verwendet wird. Zumindest ich merke immer wieder, wenn ein Autor oder eine Autorin Humor verwendet, dass das noch mal extra betont wird. Ah, ja. Man kann auch lachen. So. Und ich glaube, Humor ist für mich, da ich in Großbritannien sozialisiert worden bin, das ist etwas, also ich habe das Gefühl, es wird, wenn ich mal pauschal sagen darf, es wird einem viel mehr gelacht, ne, in London oder in England. Auch über Sachen, die ziemlich fies sind. Und ich denke, Humor ist eine Möglichkeit, um mit Diskriminierungserfahrung umzugehen und mit Traumatisches umzugehen. Das muss nicht heißen, dass alle das so machen sollen. Das ist nicht der richtige Weg. Aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Also wir haben nicht viel Macht, Menschen, die von Rassismus betroffen sind. In gewissen Situationen können wir nicht viel machen. Aber wir können hinterher uns darüber lustig machen, dass diese Leute sich so komisch verhalten haben. Das ist eine Möglichkeit, um damit, um mit diesen Verletzungen und so umzugehen. Und das ist der Grund, warum für mich Humor gestimmt hat beim Schreiben. Das hat für mich Sinn ergeben. Aber es ist bei mir angekommen, also ich weiß von einem Literaturkritiker, der das sehr, sehr kritisch gesehen hat.
Okay, ja. Wo das dann nicht so gut ankam oder ich fand es irgendwie nett, weil es das einfach tatsächlich zwischendurch nochmal auflockert. Es sind eben einfach sehr ernste, schwere Themen und man muss oft schlucken, weil man trotz allem, finde ich, ja doch auch nah dran ist.
Ja.
Ne, man ja. Taucht immer wieder so auch ein.
Ja. Es wäre auch nicht gut, wenn das einfach, ach ja, egal, nee, das soll auch berühren, stimmt schon.
Ja, absolut. Und ich denke, das schafft es auf jeden Fall. Aber dann eben diese kurzen, das ist wie so kurz mal irgendwie Luft holen und einfach so eine kurze Atempause zwischendurch. Ich hatte gerade kurz gesehen, dass hier jemand geschrieben hat, dass das Hörbuch deswegen auch so toll war. Wo war das? Das war so schön am Hörbuch, da man die Stimmen so gut unterscheiden konnte. Weil das, das haben Sie doch auch tatsächlich selbst auch eingesprochen, ne?
Wir waren zwei Personen. Also ich habe die Ada oder Ada Stimmen vorgelesen und meine gute Schauspielerfreundin Dela Dabulamansi hat ja das mit dem Wesen vorgelesen.
Ja,
Ich bin sehr dankbar, dass sie das gemacht hat, weil ich habe mir nicht vorgestellt, wie anstrengend das ist, ein Hörbuch einzusprechen. Es war sehr viel Arbeit.
Das glaube ich sofort, ja. Aber ich finde es immer total klasse, wenn es halt auch die Option gibt. Und ich bin immer sehr begeistert tatsächlich, wenn es vom Autor oder der Autorin eingesprochen wird. Irgendwie finde ich das einfach immer noch mal so ein bisschen so einen besonderen Twist.
Ja.
Deswegen schön. Das hatten, glaube ich, tatsächlich auch einige genutzt, dass es die Optionen gibt. Zu den Adas oder Adas. Ich habe dann irgendwie im Kopf immer direkt Ada, aber...
Ja, alles richtig.
Da gab es eine Frage. Ich habe das Gefühl, irgendwie selber schon eine Antwort zu haben, aber ich versuche natürlich so ein bisschen die Fragen auch weiterzugeben. Es war die Frage, warum Ada oder Ada Lovelace eines gewaltsamen Todes stirbt und warum sie ein Verhältnis mit Charles Dickens haben muss, stand da sogar. Und ich habe so gedacht, ich glaube, das ist tatsächlich wahr oder nicht. Also ich hatte das Gefühl, dass das auf wahren Begebenheiten beruht, oder stimmt das nicht?
Nein, leider nicht.
Oh, schade. Nicht wirklich.
Also, ja, okay, mit dem gewaltsamen Tod, erstens. Es gibt einen Teil von dem Roman, ich versuche schnell zu gucken, welche Seite das sein mag. Ja, ich sehe das nicht sofort. Aber das ist am Ende von dem ersten Teil. Das ist ein Kapitel, das heißt auch Ada. Und das ist am Ende von dem, so ungefähr Seite 80, meine ich, oder so. Und das fängt an mit hier, mit diesem Wort hier.
Ja.
Und das ist das, ja, soll ich einfach weiter erzählen?
Ja, ich glaube, wahrscheinlich haben wir so eine kurze irgendwie Differenz hier, dass das vielleicht später ankommt oder so.
Ja, das kann gut sein. Ah, ich habe es gefunden. Es ist viel später. Seite 111 ist das.
Okay, ja.
Seite 111 ist ein relativ kurzes Kapitel und es führt alle drei historischen Adas zum ersten Mal zusammen in eine. Und diese Szene ist eine heftige Szene. Sie stirbt. Und es erzählt, wie diese drei Figuren zusammenfließen und dann eigentlich gehen sie zum Jenseits, wo es eine Erklärung gibt, wie das alles funktioniert. Mit der Wurstmaschine können wir ein andermal besprechen. Und dann kommt sie 2019 nach Berlin. Und ich habe versucht, einen Moment zu finden. Also ich glaube, ich habe diese Kapitel geschrieben, bevor ich die Todesszenen von den historischen Teilen geschrieben habe. Ich habe versucht, etwas zu finden, was nicht festzulegen war auf eine Person, sondern dass alle drei das hätten erleben können. Und deswegen wird erzählt, dass sie Regen, ich glaube, auf ihr Gesicht gibt es Regentropfen und sie hört Stimmen. Und diese Sachen hätten in alle drei Zeit-Episoden stattfinden können, so wie ich die Todesszenen geschrieben habe. Das war der Grund, warum Ada in 1848, also einfach von der Handlung her, warum sie erschossen wurde. Alle drei werden erschossen.
Ja.
Das ist nicht im echten Leben passiert. Also ich möchte hier an dieser Stelle betonen, das ist kein historischer Roman. Es gibt so ein paar Sachen, wo ich geguckt habe, okay, das ist plausibel, das hätte vielleicht passieren können oder das ist passiert. Aber es gab viele Sachen, wo es mehr um was anderes ging. Mhm. Es ging mehr um eine Beschreibung von Emotionen. Also wie hat sich das angefühlt, zum Beispiel als Frau, mathematische Genie sogar, im 1848 zu leben? Und von dieser Position, von dieser Frage aus habe ich dann über diese weiteren Sachen nachgedacht. Die historische Figur Ada Lovelace hat Charles Dickens gekannt. Also die waren irgendwie befreundet, glaube ich, zumindest hatte sie zum Beispiel besucht, als sie krank war. Sie starb sehr früh, nicht so früh, wie ich das geschrieben habe, sondern sie war irgendwie, glaube ich, 36 Jahre alt und hatte eine Art von Gebärmutterkrebs oder so, hat sehr gelitten, weil ihre Mutter auch nicht so freundlich zu ihr war. Und ich meine, Charles Dickens hat sie auch besucht in den letzten Monaten oder so. Und soviel ich weiß, wie ich das recherchiert habe, hat Ada Lovelace tatsächlich, sie war verheiratet, hatte aber Affären gehabt. Charles Dickens war verheiratet, hatte aber auch Affären gehabt. Und eine meiner Fragen war, was wird in der Geschichte überliefert? Was kriegen wir mit? Was erscheint wichtig genug, dass wir das aufschreiben? Und was ist nicht so wichtig und das wird ignoriert? Und da war die Frage, was wenn Ada Lovelace und Charles Dickens was zusammen gehabt hätten, würden wir das überhaupt wissen? Aber das war eine Nebensächlichkeit. Ich habe auch ein bisschen mit diesen Gender-Rollen spielen wollen, besonders in der ersten Szene, wo wir die beiden erst kennenlernen.
Ja.
Sie, diese kalte, rationale und eher so emotional, das war einfach so ein Spiel einfach. Und ein Charles Dickens aus einer anderen Perspektive zu zeigen, also sonst ist er immer, you know, ein ernstzunehmender weißer Mann.
Ja.
Und ich wollte, und auch die eine weitere Aspekt ist, Charles Dickens, das ist auch ein Autor, der sich positioniert hat als, er wollte gegen Armut sozusagen schreiben. Ja, der war auch irgendwie, wie würde man würde das, glaube ich, engagierte Literatur nennen.
Okay.
Also diese ganzen Geschichten, Oliver Twist und so weiter. Das war sein Beitrag dazu, Aufmerksamkeit darauf zu bringen, dass es dieses Problem in England gab. Und ich habe über mich nachgedacht als Autorin und mir wird gesagt, ich schreibe engagierte Literatur, da so ein Spiel draus gemacht.
Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das dann schon auch Spaß macht, irgendwie in diese Rolle einzutauchen und sich zu überlegen, so wie war das Leben dann 1848?
Irgendwie. Ganz genau, ja.
Ja.
Und ich könnte das weiter. Ich habe ja eigentlich einen Roman über 2019 schreiben wollen. Zum Teil auch, weil ich ein Stipendium bekommen habe. Das ist ein Stipendium, das heißt Tagewerkstipendium, ausgelobt von der Rinke-Stiftung in Hamburg. Und das wird alle 2 Jahre ausgelobt. Und in dem Jahr, also ich habe das 2019 bekommen, alle 2 Jahre bekommt ein Autor oder eine Autorin die Chance, der Roman des Jahres zu schreiben. Also das soll irgendwie die Stimmung einfangen von dem Jahr, in dem es geschrieben wird. Ich hatte nun vieles schon geschrieben, als ich dieses Stipendium bekommen hatte. Ich wusste aber, dass ich sowieso eine Gegenwartsebene einbauen wollte. Und in der Revision, als ich immer wieder über diese älteren Teile nochmal gelesen und geschrieben, habe ich dann so kleine Hinweise eingebaut auf 2019. Und in diese Charles Dickens Teil 1848 habe ich einen Satz geschrieben, so ungefähr wie mit den Schwarzen auf der einen Seite und den Frauen auf der anderen. Er wusste nicht mehr, woher die nächste Anfechtung seiner gottgegebenen Autorität kommen würde und deswegen vorauseilend auf allen Fronten kämpften. Und das war auf jeden Fall ein Kommentar auf diese Zeit. Die Schwarzen, das waren Menschen, die zum Teil versklavt wurden, und es gab eine große Bewegung für Abolition. Es gab die Frauen, die für Wahlrecht gekämpft haben. Aber of course, es ist auch ein Kommentar auf 2019, wo so viele weiße Männer sich bedroht fühlen. Entschuldigung, ich lache, aber ist nicht das Witz gemeint.
Ja.
So viele Männer sich bedroht fühlen von Feminismus und rassismuskritischen Themen und sich auch, sich Sorgen um Cancel Culture und so weiter machen. Das ist das, was ich mit kommentieren wollte.
Ja. Und in 2019 war ja auch dieser ganz aktuelle Bezug dann zu Halle.
Ja.
Das Buch ist aber doch jetzt, glaube ich, ist das dieses Jahr ja sogar erst rausgekommen.
Genau.
Also da ist ja wahrscheinlich gar nicht so viel Zeit zwischen irgendwie Abgabe, irgendwie, also dass man tatsächlich noch diese ganz aktuellen Sachen irgendwie mit einbringen kann. Ne? Aber
ja, das war manchmal. Und es gab ja diese Corona-Geschichte obendrauf. Ne? Also
stimmt.
Ich habe geschrieben und dann plötzlich funktionierte die Welt nicht mehr.
Stimmt, ja.
Das war eine große Herausforderung, ja.
Glaube ich sofort.
Ich grätsch mal kurz dazwischen, weil ich dir unbedingt von etwas erzählen möchte. Und zwar von der Schmökerrunde. Den Begriff hast du weiß ich, hier im Podcast, aber bestimmt auch auf Instagram bei Medici lesen, schon das ein oder andere Mal gehört, sich aber vielleicht gefragt, was das eigentlich sein soll. Und deswegen gebe ich dir jetzt mal kurz einen Überblick. Als Teil der Schmökerrunde bekommst du im Grunde exklusive Buchclub-Inhalte und Zugang zur engen Freundestory von Medici lesen. Und weil das ja auch noch nicht super konkret ist, nenne ich dir einfach mal ein paar Beispiele. Also du kannst jeweils für die nächste Leserunde dein Wunschbuch ins Rennen schicken. Ich los dann immer aus allen aus. Du kannst abstimmen, welches Buch als nächstes gelesen wird, weil das in der engen Freundestory dann gezeigt wird. Du bekommst Zugang zum Mitgliederbereich auf medicilesen.de. Da findest du dann so Sachen wie Goodies, also zum Beispiel Rezepte, Mini-E-Books und so. Du kannst aber auch einen Kalender abonnieren, mit dem du dann keinen Leseabschnitt und auch kein Buchclub-Treffen mehr verpasst. Du kannst in die Chatgruppe der Schmökerrunde eintreten, die ist bei Instagram, und kostenlos auch an so Veranstaltungen wie den digitalen Buchclub-Treffen oder auch den Koch- und Filmabenden teilnehmen. In der engen Freundestory nehme ich dich dann außerdem so ein bisschen mit hinter die Kulissen von Medici lesen, sodass du immer als erstes erfährst, wenn was Neues ansteht. Und on top gibt es auch immer wieder exklusive Gewinnspiele. Hört sich doch ziemlich gut an, oder? Du kannst jederzeit Teil der Gang werden. Wir freuen uns immer, dich willkommen zu heißen. Schau mal in die Shownotes, da habe ich dir den Link zur Schmökerrunde reingepackt. Und jetzt geht's zurück zur Folge.
Ich muss auch tatsächlich gestehen, dass ich am Anfang immer irgendwie überlegt hatte, ob das Buch eigentlich auf Englisch erschienen ist und das jetzt dann die deutsche Ausgabe ist, bis ich dann verstanden habe, es ist auf Deutsch erschienen. Und das war auch was häufiger genannt wurde, wie toll diese Sprache ist und es ist aber ja nicht ihre Muttersprache. Und da war irgendwie eine Frage gekommen, also wie kam es zu der Entscheidung, das auf Deutsch dann zu schreiben, weil das bestimmt ja auch nicht immer so einfach dann ist, oder? Wenn man einen Gedanken im Kopf hat, den auch dann zu Papier zu bringen.
Besonders die Szenen in England zu schreiben, das eine Sprache dafür zu finden, was irgendwie auf Deutsch Englisch klingt, I don't know, das war nicht leicht. Aber das halt mit dieser Kurzgeschichte, ich halte das nochmal hoch, weil das war in dem anderen Video, das ist diese Kurzgeschichte, Herr Grötzup setzt sich hin, in dieser Ausgabe gibt es die Übersetzungen in US-amerikanisches Englisch hier und britisches Englisch da. Ich habe diese Kurzgeschichte geschrieben aus einem ganz anderen Impuls. Das war ein Auftragstext. Ich sollte einen Text über Privilegien schreiben und dann habe ich gefragt, ob ich das mit Belletristik machen darf, weil es war eigentlich ein Essay angefragt. Und dann kam es nicht zu der Publikation und deswegen lag diese Kurzgeschichte tatsächlich 2 Jahre lang oder so in der Buch, in meinem Dropbox. Oh. Und dann, und dann hat Sandra Kegel, damals Jurorin beim Bachmann-Wettbewerb, sich bei mir gemeldet, weil sie wusste, dass ich schreibe. Was sie aber nicht wusste, ist, ob ich überhaupt Deutsch spreche, weil meine Geschichten waren damals auf Englisch und dann ins Deutsch übersetzt worden von Miriam Nünning. Und ich habe sonst nichts auf Deutsch geschrieben, also nichts Kreatives. Und ich habe gesagt, okay, es gibt diese eine Geschichte, das könnte passen. Ich schicke Ihnen das. Mal schauen. Hätte ich gewusst, wie das funktioniert mit dem Wettbewerb, ich hätte diese Geschichte nie eingeschickt, weil das ist so eine, also ein sprechendes Frühstück-Ei, wer schreibt sowas? Anyway, dann kam es zu dem Wettbewerb und so weiter und so fort. Und dann wusste ich, okay, dieses Romanprojekt, was aus der Geschichte entsteht, konsequenterweise muss das auf Deutsch geschrieben werden. Ich bin auch eine Person, die immer wieder sich dazu äußert, dass Sprache eine Möglichkeit ist, um Macht auszudrücken oder es kann Diskriminierung enthalten. Und wie können wir als kreative Menschen anders mit Sprache umgehen, damit Menschen nicht diskriminiert werden und so weiter. Und dann war das, also ich habe sehr viel an bestimmte Formulierungen geschliffen im Roman damit. Also ich habe zum Beispiel, das werden kaum Menschen merken, glaube ich. Aber ich habe mir Mühe gegeben, keine Beleidigungen zu verwenden, die irgendwie behindertenfeindlich sind. Also ich habe zum Beispiel, oh, ich Esel oder ich Rübe benutzt. Das sind Sachen, wo ich dachte, es muss möglich sein, dass wir Literatur produzieren, wo wir uns Gedanken darüber machen, was die Sprache auslösen kann und irgendwie Lösungen finden, damit das, also wenn es unabsichtlich ist, ja, wenn ich Menschen, die behindert werden, nicht beleidigen möchte oder ausschließen möchte mit meiner Literatur, dann muss ich ein bisschen Arbeit machen, um darüber nachzudenken, wie das gehen kann.
Mhm. Ja, absolut. Ich finde auch, da muss man sich auch immer wieder das Neue vor Augen führen, wo man vielleicht einfach auch immer noch Fehler macht. Und dieses ständige Bewusstmachen auch. Ne? Gerade wenn man selber ja nicht betroffen ist, ich verliere es dann auch manchmal aus dem Blick. Und ja. Ne, dann muss man es immer wieder nochmal sich selber vor Augen geführt bekommen. Ich krieg natürlich jetzt durch den Instagram-Account auch super viel einfach direkt gespiegelt, wenn ich Fehler mache. Aber auch als ganz Normalsterblicher, sage ich mal, hilft es gerade eben, ich finde gerade, dass Bücher sowas eben einfach gut können. Ne? Man hat irgendwie so einen Raum, in dem man ein bisschen eintauchen kann und man kann vieles darüber entdecken.
Also. Ja, das. Also ich glaube auch, dass viele Menschen auch einfach aktiv sind in diversen Kontexten und Literatur ist halt mein Bereich. Und dann habe ich geguckt, okay, was kann ich mit diesen Mitteln, die ich habe, diese Möglichkeiten, diese Menschen, also ich habe einen wunderbaren Lektor, Hans-Jürgen Balmes und ne, diese Zugänge, die ich habe, was kann ich machen? Und ich glaube, es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, aber ich habe gemerkt, dass ich nicht den Anspruch habe, es richtig zu machen. Das wird kaum gehen, sondern ich habe den Anspruch, einen Versuch in der richtigen Richtung zu gehen und hoffe auf Feedback, damit das nächste Projekt besser wird. So sehe ich das.
Ja, absolut. Hier wurde jetzt gerade geschrieben, dass solche Themen nicht in der deutschsprachigen Literatur, also nicht oft behandelt werden. Macht das Ganze noch toller, dass es auf Deutsch geschrieben ist. Ja, absolut.
Danke.
Ich gucke gerade nochmal hier auf meine Fragen. Da bin ich jetzt gar nicht so sicher, ob das eben beantwortet wurde und ich es nur nicht gehört habe.
Ja, aber wir können, ja.
Weil wir über die Reihenfolge und so gesprochen haben, aber es wurde auch gefragt, welche Ada oder Ada war zuerst da?
Ja, das ist wieder die Kurzgeschichte.
Okay.
Herr Grötzl setzt sich hin. Die erste Ada erscheint gar nicht mehr in dem Roman. Das ist die Putzfrau, die in der Kurzgeschichte ganz am Schluss erscheint. Aber dann, als ich den Roman geschrieben habe, ich glaube tatsächlich, es war die allererste in Westafrika an dieser Küstenwohnung.
Ja, also direkt ganz, ganz weit zurückgegangen auch in der Geschichte.
Ja.
Ich mochte halt auch, dass es ja viele Parallelen gab und man hat dann immer das Gefühl, oh, das erkenne ich wieder. Also zum Beispiel, dass es ja immer eine weibliche, also Freundin oder irgendwie auf jeden Fall so eine Begleiterin irgendwie gab. Natürlich der Tod am Ende. Wilhelm oder Guillaume oder Also man erkennt immer wieder Sachen wieder und hat dadurch irgendwie, glaube ich, auch schon das Gefühl, ein bisschen sich zurechtzufinden. Also so ging es mir. So oft ich auch gedacht habe, boah, das ist gar nicht so leicht zu fassen, gab es dann eben so wie so Ankerpunkte, an denen ich mich dann auch wieder festhalten konnte. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Danke. Das hat damit zu tun, ich habe versucht, darüber nachzudenken, wie empfinde ich Geschichte? Und für mich ist die Vorstellung, dass Geschichte linear ist oder so, also progressiv immer besser wird und alles, was vorher kam, ist primitiv und schlecht und alles, was danach kommt, ist glänzend und toll. Ich glaube, dass mir gefällt besser die Vorstellung, dass Geschichte sich wiederholt, oder ich glaube, ich habe mal gehört, dass es sich reimt. Also, dass Sachen sich wiederholen oder dass wir von ähnlichen Herausforderungen gestellt werden und immer wieder eine neue Chance haben, zu gucken, wie können wir das anders machen oder besser machen. Und das war ein Teil der Grund, warum, also warum diese Struktur, das gehen und warum es diese Elemente gab mit den Namen, die wiederkommen und so, damit ja, in meiner Vorstellung, es hilft mir zu denken, dass das, was ich mache, also das, was ich erlebe, gar nicht so neu ist. Und es gab Menschen, die vor mir gelebt haben, die Lösungen gefunden haben für genau diese Situation oder ähnliche Konstellationen. Und ich habe eine Möglichkeit, irgendwas zu machen und vielleicht in der Zukunft wird das nicht gelöst sein. Also das Problem mit, keine Ahnung, dieser Patriarchat, es ist ziemlich hartnäckig, wie ich das sehe. aber vielleicht in 50 Jahren haben die nächste Generation eine andere Möglichkeit, um damit umzugehen oder so. Ja,
ja, spannend. Ich habe gerade irgendwie schon mit Schreck auf die Uhr geguckt, weil ich jetzt Ihre Zeit schon so ewig in Anspruch genommen habe, dadurch, dass wir jetzt hier 5 Versuche brauchten, um das
auszuprobieren. Ja, das war so, ja.
Tut mir echt leid. Aber ich fände es auf jeden Fall ganz spannend, falls Sie noch welche haben zum Abschluss, vielleicht Buchtipps für uns als Buchclub natürlich immer spannend. Irgendwie was, gerade wenn man jetzt vielleicht sagt, das Thema, also ich weiß nicht, kann man jetzt auch vielleicht nicht ein Thema nur greifen, aber wenn man jetzt Blut geleckt hat und mehr haben möchte, was könnten Sie da empfehlen?
Alright, also firstly, aber das passt nicht so genau, aber ich sage es trotzdem, ich habe eine Buchreihe, das ich auch herausgebe.
Ja, genau.
Das ist eine englischsprachige Buchreihe, das heißt Witnessed, also das sind alles englischsprachige Publikationen, aber die sind alle in deutschsprachigem Kontext entstanden.
Okay.
Die haben, also das ist zum Beispiel ein Fotobuch über schwarze Frauen in Deutschland und es gibt wunderschöne Fotos und dann ein Text von der Frau geschrieben. Und es geht um Erfahrungen mit dem Schwarzsein in Deutschland. Das ist ein Theaterstück. Und das ist auch ein Buch, eine Anthologie über Kunst. Dann deutschsprachige Leseempfehlungen. Was ich zuletzt richtig genossen habe, ist das in meinem, ach, es ist ganz woanders. Ich habe die 3 Kameradinnen sehr genossen. Ich weiß nicht, habt ihr das schon gelesen?
Leider nicht. Es ist auch total schade, weil wir jetzt für November quasi einfach einen Platz gesichert haben für den oder die GewinnerInnen von dem Deutschen Buchpreis. Und das ist ja leider nicht auf die Shortlist gekommen.
Ja, ja. Ist nicht mehr dabei. Sehr, sehr schade.
Super schade.
Weil das hab ich mit großem Gewinn gelesen. Ich finde, Shader schafft es, auch mit einer Struktur zu spielen, wo die Zeiten ineinander und also es geht sehr viel darum, wie kann man sich etwas vorstellen, wie es hätte sein können. Und sie schreibt auch etwas über Reihenfolgen und dass es quasi sehr schwer ist für Menschen, die Diskriminierungserfahrungen machen, ganz sauber erzählte Geschichte zu beschreiben, weil unser Leben ist nicht so sauber. Und das fand ich sehr, sehr faszinierend. Es gibt ein Buch, was auch in mein Liste von Büchern, die ich gelesen habe. Ich glaube, falls alles Raum funktioniert hat, ist ein anderes Buch von Ja Jassi.
Heißt es Heimkehren. Ja, ja.
Homegoing.
Ja.
Und das ist richtig schön, sehr faszinierend. Eine ähnliche Gedanke über, wie die Vergangenheit auf die Gegenwart fortwirkt. Es wird über 2 Schwestern erzählt und eine Schwester wird versklavt und dann werden so 6 Generationen, glaube ich, erzählt von deren Geschichte. Und eine Schwester wird verheiratet mit einem Mann, der mit versklavten Menschen handelt. und diese Generationen werden erzählt. Das ist auch ein sehr herausforderndes Buch, glaube ich, aber ich habe das auch mit Großgewinn gelesen.
Ja, das hatten wir auf jeden Fall irgendwie vor ein, zwei Monaten in der Auswahl. Bin gerade gar nicht mehr sicher, so, also es hat irgendwie nicht gewonnen.
Okay.
Aber es war, also ich kann gerade gar nicht mehr sagen, welches Buch stattdessen gewonnen hatte. War auf jeden Fall in der Auswahl, aber das liegt jetzt tatsächlich gerade auf meinem Nachttisch. Also habe ich noch nicht mit begonnen, aber das werde ich jetzt lesen.
Ich kann nicht viel sagen zu der Übersetzung, ich weiß es nicht, aber
ja.
Die englische Sprache ist echt schön.
Ja, klingt gut. Werde ich teilen, vor allen Dingen auch die Magazine. Vielleicht suche ich da auch nochmal Bilder raus.
Soll ich einen Link schicken, wo man
super gerne.
Sie findet?
Ja, super gerne. Aber dann würde ich wahrscheinlich sagen, dass wir jetzt dann doch auch zum Ende kommen. Super schade, dass wir einen großen Teil jetzt vielleicht nicht aufnehmen konnten, aber ich fand es trotzdem sehr, sehr spannend. Und sage auch auf jeden Fall ein großes Danke, dass Sie auch nach dem oder beim fünften Versuch sich noch hier dazugeschaltet haben. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich zeige das gerade nochmal an die Kamera. Wir haben über dieses Buch gesprochen. Sehr, sehr lesenswert, sehr spannend und eröffnet auch einfach nochmal neue Perspektiven. Ich glaube, wir werden halt morgen auf jeden Fall nochmal darüber sprechen. Da haben wir unser Buchclub-Treffen. Das ist dann auch immer spannend, ne? Weil dann werden nochmal Details auseinandergenommen, die man selber vielleicht überlesen hat und so. Das ist immer eine große Bereicherung dann auch nochmal.
Also ich glaube, das ist ein Buch, vieles passiert und dadurch, also deswegen finde ich das so toll, dass das im Buchclub gelesen wird, weil ich glaube, das lohnt sich auch mit anderen Menschen über die Leseeindrücke sich auszutauschen und ja, ich bin sehr gespannt. Anyway, vielen, vielen Dank. Also das ist sehr schön, dass das so gemacht worden ist und dass ich diese Möglichkeit hatte, die Fragen zu stellen.
Also da haben, glaube ich, wir zu danken. Das ist ja doch immer so ein bisschen, als hätte man die Möglichkeit, nochmal hinter die Kulissen so ein bisschen zu gucken.
Ja.
Deswegen vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Ja, ach so, eine Frage, die ich gar nicht gestellt habe, die ja meistens gefragt wird, gibt es irgendwie schon in Aussicht ein neues Buch, auf das wir uns freuen können? Das habe ich ganz vergessen.
Ja, tatsächlich habe ich einen neuen Vertrag unterschrieben. Und wenn ich gut bin und alles rechtzeitig abgebe, dann sollte das Ende 23 erscheinen.
Okay, ist schon mal vorgemerkt. Sehr schön, da freuen wir uns drauf. Werde ich dann auch noch mal teilen, wenn das dann spruchreif ist, sage ich mal. Ich sage jetzt wahrscheinlich einfach auch schon mal gute Nacht. Das ist für mich das erste Mal, dass wir so einen späten Livestream haben. Ansonsten noch einen schönen Abend. Hat mich sehr, sehr gefreut. Und vielleicht sprechen wir uns dann 2023 nochmal für den neuen Roman.
Ja, das wäre schön. Wäre mir eine Ehre.
Okay. Bis dann.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Das war's für heute. Ich habe mich unglaublich gefreut, dass du eingeschaltet hast und vor allem bis zum Ende dran geblieben bist. Falls dir die Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast am besten, damit du auch in Zukunft keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal.